Deutschlandfunk Kultur Interview.
An zwei Wochenenden, diesem, das gerade vorbei ist, und dem davor, hat die AfD auf Europawahlversammlungen ihre Kandidaten für die Europawahl im kommenden Jahr festgelegt und sie hat ein Wahlprogramm für die Europawahl verabschiedet. Gestern Nachmittag fand das statt. Außerdem, wir wissen es, hat sie gerade eine Umfrage hoch in Deutschland. Sie würde zweitstärkste Partei werden, wenn jetzt Bundestagswahl wäre. Vielleicht wird sie in dem ein oder anderen östlichen Bundesland sogar stärkste. Es gibt also einiges zu besprechen über eine Partei, an der so langsam kaum jemand vorbeizukommen scheint. Wer überhaupt nicht an ihr vorbeikommen will, ist Benjamin Höhne. Er ist Politikwissenschaftler an der Uni Münster und beschäftigt sich schon seit langem sehr intensiv mit der AfD. Schönen guten Morgen, Herr Höhne.
Guten Morgen, Herr Kassel.
Gucken wir mal auf dieses Wahlprogramm zur EU-Wahl. Alle Beobachter sagen übereinstimmend, dass auf diesen beiden Europawahlversammlungen ziemlich radikal öffentlich die Abschaffung der EU gefordert wurde. Formulierungen wie, das sei eine Krake, der man die Tentakel abhacken müsste, sind gefallen. Und im offiziellen Europawahlprogramm steht das so gar nicht mehr. Da wirkt das viel harmloser, was die AfD vorhat. Kann man sagen, die Partei wird eigentlich immer radikaler, tritt aber immer harmloser auf?
Also im europäischen Ausland ist das in der Tat der Fall. Da legen viele rechtspopulistische Parteien eine Art Weichzeichner vor sich. Dazu gehört auch, dass sie Frauen nach vorn stellen in die erste Reihe. Die werden ja oft genderstereotypisiert wahrgenommen. Also wenn man an Frau Meloni denkt, an Le Pen in Frankreich, das macht die AfD bisher nicht. Also wurden ja auch ein paar Kandidatinnen aufgestellt, aber mehrheitlich sind es Männer. Und der Weichzeichner, der ist so richtig auch nicht da. Also an vielen Stellen erkennt man ja schon den harten rechtsextremen Kern der AfD. Aber ich gebe Ihnen recht, Sie haben insofern muss ich zustimmen, dass man jetzt sozusagen da nicht zu einer ganz radikalen Position gekommen ist, also nicht mehr von der geordneten Auflösung der EU spricht, sondern vom Bund europäischer Nationen. Dexit hörte man ganz oft, also den Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union in den Wortbeiträgen, aber ins Programm offenbar nicht hineingefunden. Also da ist man sozusagen, da kalkuliert man strategisch sehr kühl, dass da eine zu radikale Position gegenüber der Europäischen Union wahrscheinlich auch in der eigenen populistischen Metier oder in der Wählerbasis sozusagen nicht so gut ankommen würde.
Es gab gestern dann auch ein Sommerinterview mit Tino Chrupalla, dem AfD-Bundesvorsitzenden. Und da ist mir etwas aufgefallen, was mir auch schon bei kürzeren Interviews auf diesen beiden Europawahlversammlungen aufgefallen ist. Es wirkt nicht mehr so aggressiv. Ich habe den Eindruck, dass viele, auch Chrupalla gestern, diese Grundhaltung, das sind die großen Medien, die uns ohnehin nicht ernst nehmen und immer die Unwahrheit erzählen über die AfD. Diese Grundhaltung war nicht mehr da. Halten Sie das eher für Taktik oder ist das so eine Art Erwachsenwerden der Partei?
Die Partei professionalisiert sich natürlich, sie institutionalisiert sich. Wir sprechen jetzt über 10 Jahre AfD. Da hat die Partei viel dazugelernt. Da haben aber auch die anderen Parteien, die mit der AfD umgehen müssen, einiges dazugelernt. Also das spielt da sicherlich hinein. Und dann so eine gewisse Gelassenheit, ich habe das Interview gestern auch gesehen, hängt sicherlich auch damit zusammen, dass sie eben demoskopisch zurzeit eine rechtspopulistische Welle reitet, möglichst lang versucht, diese Welle zu reiten. Circa 20% im Westen, 30% im Osten. Bürgermeister gewonnen in Ragun-Jesnitz, in Sonnebergen, in Landrat. Das sind natürlich alles Erfolge, beachtliche Erfolge für die AfD.
Wobei man aber ja doch auf den beiden, es waren ja 2 Wochen in Europawahlversammlungen, gemerkt hat, innerliche Einigkeit besteht da nicht komplett. Aber was wir da erlebt haben, war ja grundsätzlich ungewöhnlich, dass die Listenkandidaten für die EU-Wahl so bestimmt werden. Also das ist ja eigentlich auch ein Alleinstellungsmerkmal.
Das stimmt. Wenn man sich das im Parteienvergleich anschaut, was ich auch mal gemacht habe für einen wissenschaftlichen Aufsatz, dann kann man da bei der AfD tatsächlich ein relativ hohes Ausmaß an innerparteilicher Demokratie, an Wettbewerb, an Inklusion, an Transparenz messen. Wenn wir jetzt andere Parteien anschauen, dann können die so eine Europaliste schon mal an einem halben Vormittag durchziehen. Das war bei der AfD nicht der Fall, sondern man hat sich fast 2 Wochenenden Zeit genommen dafür und danach erst das Programm diskutiert, auch sicherlich wieder interessant, sozusagen Köpfe vor dem Programm erstmal, aber hätte man es umgekehrt gemacht, es hätten dann wahrscheinlich wiederum 2 Wochenenden nicht ausgereicht.
Teilweise versucht sich die AfD öffentlich harmloser zu geben, als sie möglicherweise ist. Sie ist ja sogar gerichtlich vorgegangen gegen den Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, ja, Thomas Haldenwang, der dann auch, wie er selber gesagt hat, aus Respekt vor der Justiz sich nicht mehr geäußert hat während der Europawahlversammlung. Aber jetzt, wo sie vorbei ist, hat er sich wieder geäußert und sagt, Zitat, in einer Reihe von Äußerungen der AfD kommt ein ethnisches Volksverständnis zum Ausdruck, in dem etwa der große Austausch beschworen wird. Und solche Äußerungen bieten Anhaltspunkte dafür, dafür, dass hier die Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes für bestimmte Bevölkerungsgruppen in Frage gestellt wird. Zitat Ende. Übersetzt heißt das, der Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz sagt, die stehen nicht mehr auf dem Sockel des Grundgesetzes.
Zumindest äußert er das als Verdacht, dem man nachgehen müsse. Und wenn man viele Beiträge gehört hat, dann können da tatsächlich berechtigte Zweifel kommen, ob man sich noch auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung befindet. Und wir wissen es ja nun für Thüringen, wir wissen es für die junge Alternative, dass wir es mit gesichert rechtsextremen Organisationen zu tun haben. Das heißt, da hat die Partei tatsächlich einen Wandel vom Rechtspopulismus zum Rechtsextremismus durchgemacht. Und es bleibt spannend zu beobachten, ob dieser Wandel weiter vollzogen wird. Vieles deutet darauf hin, auch wenn wir uns die Kandidierenden anschauen, da von denen ja viele sozusagen aus dem Rechtsaußen-Höcke-Lager kommen.
Es gab gestern ja noch ein anderes Sommerinterview, das in der ARD mit dem CSU-Chef Markus Söder, und der hat in dem Zusammenhang gesagt, naja, wir sollten eigentlich sinngemäß, wir sollen eigentlich nicht ständig darüber reden, wieso die AfD so erfolgreich ist und dass sie es ist, wir sollten darüber reden, was die anderen Parteien möglicherweise falsch machen und welche Alternativen zur Alternative sie offenbar nicht bieten, einem Teil der Bevölkerung. Das ist logisch, dem kann kaum jemand widersprechen, aber irgendwie scheinen doch nicht nur die Regierungskoalition, sondern auch die Union und die Linkspartei im Moment recht machtlos zu sein.
Ja, manchmal hat man den Eindruck, dass sie recht machtlos sind. Und deshalb würde ich auch sagen, ganz am Anfang, dass Rechtspopulismus ein Stück weit zur repräsentativen Demokratie heutzutage dazugehört. Das ist die dunkle Seite der repräsentativen Demokratie, die darauf reagiert, dass es nun mal Krisen gibt, Krisen der Demokratie selbst, aber vielfältige andere. Das ist sozusagen der Nährboden des Populismus. Also das erstmal anerkennen. Und dann muss es aber den anderen Parteien darum gehen, wie groß hält man den Populismus oder wie klein macht man ihn, nährt man ihn noch? Und dabei sind natürlich dann auch wiederum Medien gefragt. Also muss da über jedes Stöckchen gesprungen werden. Wir erinnern uns an Ragun Jesnitz, wo sich eine Weltöffentlichkeit auf so den AfD-Kandidierenden stürzt und der parteilose Kandidierende sich darüber beklagt, dass er in den Medien gar nicht stattfand. Also sozusagen Cordon Sanitaire als Einhegungsstrategie der AfD kann funktionieren, hat auch Kehrseiten, aber das sollte man dann nicht der CDU allein überlassen oder allen Parteien, sondern da gehören auch verantwortungsvolle Medien dazu.
Der Politikwissenschaftler Benjamin Höhne im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Höhne.
Ich danke für die Frage, Herr Kassel.